Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mit mir, Yannick Sorgatz, und mit meinem Kollegen Carsten Kellermann. Und wir sprechen heute in allererster Linie über das Spiel auf Schalke. Borussias 3:0 Sieg, das Ende der Krise, aber, und das ist eine Frage, auch die Wende?
Genau, diese Frage werden wir vielleicht nicht beantworten, aber zumindest diskutieren. Wir sprechen aber auch über Hoffnungsträger in dieser Zeit, in der abschließenden Phase der Saison, und natürlich über die Situation von und um Trainer Marco Rose nach diesem Schalke-Spiel.
Und wir schauen ganz ausführlich auf die Tabelle, auf die letzten 8 Spieltage, was sie noch bringen können, und sagen, warum Europa für Borussia immer gut ist, auch wenn es dann die sogenannte Europa League 2, die neue Conference League ist. Und abschließend natürlich ein Thema, das auch noch reinpasst.
Die Borussen gehen auf Reisen, auch in Europa. Es gibt Länderspiele und 10 Borussen sind dabei. Wir sagen, was dort das Besondere sein wird. Ja, Yannick, wir haben das Spiel auf Schalke im Fernseher gesehen. Anna Gobrecht war auf Schalke im Stadion und du hast am Ende geschrieben, ein wichtiger Sieg, aber noch nicht definitiv die Wende. Aber was war eigentlich los auf Schalke?
Wir haben ein bisschen gereimt. Wir haben gesagt, das Krisenende, aber noch nicht die Wende. So kann man es, denke ich, beschreiben. Denn zur Wende fehlte der richtige Gegner, würde ich fast sagen. Denn bei allem Respekt vor dem FC Schalke muss man einfach so deutlich und ehrlich sein. Ja, wenn Borussia nochmal ein Fußballspiel gewinnen wollte in dieser Saison nach 7 Niederlagen in Folge, dann doch dieses, das sicherlich zur richtigen Zeit kam. Natürlich, ich kann es verstehen, dass sich da kein Trainerspieler von Gladbach nachher hinstellt und sagt, das war genau der richtige Gegner für uns. Aber es war so, Borussia hat das, was sie ausnutzen musste, gut ausgenutzt, hat letztendlich nichts anbrennen lassen, nur einen Schuss aufs Tor zugelassen. Von daher alles in Ordnung, aber so richtige Bonuspunkte kann man gegen Schalke ja auch nicht holen. Deswegen war das einfach der klassischste Pflichtsieg, den man so landen kann. Das ist passiert, damit ist dieser Bann gebrochen, die Niederlagenserie beendet. Aber alles Weitere, und darüber werden wir in dieser Folge auch ausführlicher sprechen, werden wir dann erst in den kommenden Wochen sehen.
Aber da fragen wir uns natürlich trotzdem, auch wenn der Gegner schlecht war, was war bei Borussia besser? Denn wir hatten ja auch schon beim vorigen Spiel in Augsburg gedacht, da kann was gehen. Augsburg war jetzt auch kein Gigantengegner, klar, im Vergleich mit Schalke nicht so problematisch im Moment. Aber was war denn auf Schalke besser genommen? Warum hat Borussia gewonnen? Und da würde ich ganz einfach sagen, sie war konsequent, sie hat 3 Tore geschossen. Die Antwort ist ja manchmal ganz einfach im Fußball, oder reicht das nicht?
Ja gut, das mit dem Torschießen ist natürlich sehr, sehr banal, aber diese Konsequenz, die du erwähnst, die ist schon entscheidend in dem Fall, würde ich sagen. Die sah man eigentlich mit am besten auch gleich im 1-0 von Lars Stindl, der dann, so muss man es ausdrücken, den Ball einfach ins Tor geknallt hat unter die Latte, als er da vor seinen Füßen lag. Wie er da hingekommen ist, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Einerseits durch eine gute Vorbereitung, Benze Baini auf Thuram, der mit einem Dribbling an der Grundlinie da so reingekurvt in den Strafraum, aber dann ja ein paar Schalker Vorlagengeber involviert. Aber dann lag er da vor Lars Stindls Füßen und da war dann diese Konsequenz da, wirklich gar keine Zweifel zu lassen, dass er dieses Tor machen will und machen wird. Hat er getan, und das ist natürlich dann gerade in so einem Spiel gegen Schalke das Beste, was passieren kann, nach 15 Minuten. Aber dann kommen wir so ein bisschen zu dem Haken. Es hat dann ja immerhin 48 weitere Minuten gedauert bis zum 2:0 und bis dann so jegliche Gefahr dann auch gebannt war.
Ja, und du hast gerade schon die Entstehung des ersten Tores angesprochen und dann auch das, was folgte, eben diese Minuten oder diese lange Zeit bis zum 2:0. Und das sind ja 2 Gladbach-Klassiker in dieser Saison. Zum einen dieses Hereingehen in den Strafraum über den Flügel. Wir haben das schon in Leipzig gesehen, als auch da was dann ging an der Grundlinie. Da gab es dann den Elfmeter für Breel Embolo, jetzt die Vorlage von Marcus Thuram. Und Lars Stindl hat ja dann das gemacht, was wir eigentlich auch gefordert haben. Wir hatten ja geschrieben, so mach es mal wie De Bruyne, einfach den Ball reinknallen. Und De Bruyne hat das sicherlich mit einem etwas höheren ästhetischen Wert getan beim 1:0 von Manchester gegen Gladbach. Aber jetzt einfach dieses Tor zu schießen, dieses befreiende Tor zu schießen. Lars Stindl hat es ja in Augsburg nicht geschafft, hat den Elfmeter da doch relativ kläglich vergeben. Und ich fand, dass in diesem Schuss irgendwie dieser ganze Frust, den er sich bei ihm selber auch angestaut hat. Er hat ja dann nicht nur den Elfmeter verschossen, sondern auch in Manchester einen entscheidenden Ballverlust vor dem 0:1 gehabt. beziehungsweise den Zweikampf nicht stabil genug angegangen und dann eben De Bruyne ins Spiel kommen lassen auf diese Art. Aber jetzt hat er einfach dieses Tor geschossen und das war ja alles, was nötig war gegen Schalke. Frühzeitig in Führung gehen und denen damit gleich den Zahn zu ziehen, den Schalkern. Und das war wichtig. Natürlich, klar, dann muss man eigentlich direkt, und das hätte man von Manchester ja lernen können, innerhalb weniger Minuten das Spiel dann auch zumachen mit dem 2:0. Manchester hat Gladbach vorgemacht. Gladbach hat es dann spät erst nachgesetzt, hat in der zweiten Halbzeit dann noch die beiden Tore gemacht, wobei das dritte Tor war ja hauptsächlich auch ein Eigentor. Aber ja, insgesamt dann spricht das Ergebnis dann für Gladbach, alles richtig gemacht gegen einen Gegner, gegen den man natürlich auch eigentlich nur was falsch machen konnte.
Ja, ich habe es gesagt, ein Schuss aufs Tor des FC Schalke, den musste Jan Sommer auch halten, hat er gut gemacht, aber ansonsten wäre es ja der Klassiker gewesen, na, ob sich das nicht bald rächt und dann der Ausgleich fällt. Aber diese Sorge musste man sowohl im Stadion als auch vor dem Fernseher als auch auf dem Platz wahrscheinlich eher nicht haben. Das spricht dann in erster Linie gegen Schalke, nicht unbedingt für Gladbach. Ich fand so dieses 2:0 hatte irgendwie auch eine gewisse Ästhetik, dieser Eckball von Jonas Hofmann, weil er einfach optimal geschlagen war auf den kurzen Pfosten, weil Stefan Leiner den so reinmacht in die kurze Ecke, wie man ihn reinmachen muss. Und es ja auch eine wunderbare Kopie war eines Tores, das die beiden schon mal in Köln im Derby im Hinspiel so produziert haben. Und ich fand, das war auch so ein bisschen der Ästhetikübergang in diesem Spiel, weil in der letzten halben Stunde sah man dann so ein paar ansehnlichere Momente, wo auch wieder na, das zurück war, was Gladbach so ausmacht. Es war einfach sehr spielerisch und es fiel ihr natürlich leichter, klar, das Spiel war entschieden, aber ja, da sieht man mal, wie so eine Szene, die einfach vor einer Woche noch völlig anders lief, nämlich der 1,74 große Vargas macht das Tor in Augsburg, dann macht der 1,75 große Leiner das Eckballtor auf Schalke und ja, ne, es läuft halt diametral, dieses Spiel und ja, ich fand danach ging es Borussia dann auch deutlich leichter und schöner vom Fuß.
Ja, und das wird sich dann eben jetzt auch in den folgenden Wochen zeigen nach der Länderspielpause, was dieser Sieg dann wirklich bewirkt hat. Die Tore in Schalke, die ersten beiden, waren auf jeden Fall eine Befreiung. Das hat man gemerkt. Ich fand auch, dass dann das spielerische Moment deutlich mehr zu sehen wieder war, dass Gladbach sich dann wieder ein bisschen zu sich selber gefunden hat. Und natürlich, nach so einer Niederlagenserie muss man sich dann wirklich mit kleinen Schritten herantasten. Schalke dann der optimale Gegner. Wenn man jetzt gerade bei Bayern gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich etwas schwieriger geworden. Und da muss man aber jetzt nichtsdestotrotz den Schwung, Sieg ist ein Sieg, das hat Dieter Hecking ja einmal gesagt, nichts ersetzt Siege. Und dann ist es auch am Ende egal, wo du ihn schaffst, bei Schalke oder vielleicht auch beim Regionalligisten im Pokal oder gegen Bayern München oder Borussia Dortmund. Am Ende muss man was Gutes draus machen. Wir erinnern uns, nach den Bayern-Siegen gab es ja oft schlechte Phasen. Das sollte jetzt nicht mehr kommen und da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein. Auf Schalke auf jeden Fall fand ich diese Konsequenz entscheidend, die da war und die auch Lars Stindl bei seinem Tor einfach gehabt hat. Er wollte, dass dieser Ball im Tor liegt und er hat ihn eben reingemacht. Und das ist dann auch der Lars Stindl, den wir kennen. Und so ist er für mich dann natürlich auch, und da wechseln wir jetzt vielleicht mal zum zweiten Punkt unserer kleinen Liste, die wir uns gemacht haben, einer der Hoffnungsträger.
Ja, das stimmt. Also Stindl können wir quasi damit abhaken. Das ist ja schon elaboriert jetzt, warum der auch einer ist. Bei mir ganz oben auf der Liste steht Rami Benzibaini. Wir haben über ihn geschrieben am Sonntag und die Überschrift heißt sinngemäß oder auch ziemlich genau, dass wegen Benzibaini eigentlich ziemlich viele Clubs neidisch sein müssten auf Gladbach. So, er hat jetzt keine Galaleistung abgeliefert, in dem Sinne, dass er zwei Tore vorbereitet hat und noch einen in den Winkel gehauen und einen Elfmeter verwandelt und hinten fünfmal wirklich einen Konter grätschend entschärft, so nicht. Aber er verkörpert halt etwas, worauf es jetzt, glaube ich, auch dann bis Saisonende ankommen wird, einfach eher ja, verkörpert dieses sich nichts gefallen lassen, gepaart dann einfach auch mit seiner ja zielgerichteten Ästhetik im Spiel, seinen technischen Fähigkeiten, einfach ein Paket, auf das Gladbach sehr stolz sein kann, mit dem man sehr zufrieden sein kann und wo ich sage, das ist ja, also Linksverteidiger ist ja so irgendwie die Achillesferse vieler Mannschaften und viele haben Probleme da, einen herausragenden zu finden. Gladbach hat ihn definitiv. Hat ja auch schon in Spielen in der Niederlagenserie wirklich gute Partien abgeliefert gegen Dortmund im Pokal. Hätte fast den Ausgleich geschossen. Da waren auch ein paar sehr sehenswerte Grätschen bei. Gegen Leverkusen erinnere ich mich an viele gewonnene Zweikämpfe und einen Zidane-Trick. eine Pirouette auf dem Ball, wo er dann eine Chance einleitet. Also ja, von dem, was er da gezeigt hat, will man auf jeden Fall mehr sehen bis Saisonende. Einziger Haken bei ihm, er ist gesperrt gegen Freiburg nach der Länderspielpause, aber danach hat er dann immer noch 7 Spiele. Wer steht denn bei dir noch auf der Liste, außer Stindl?
Ja, ich muss sagen, Stefan Leiner. Der hatte ja bei uns im Interview vor dem Augsburg-Spiel schon auch klare Kante gezeigt, hatte ganz klar gesagt, wir brauchen nicht nur einen Sieg, wir müssen eine Serie starten. Jetzt hat er auf Schalke mit seinem Kopfballtor aktiv dazu beigetragen. Und ich glaube einfach, dieses Kopfballtor eines Spielers, der jetzt nicht gerade prädestiniert ist, Kopfballtore zu erzielen, zeigt einfach, dass das mit dem Willen, solche Dinge zu tun und dann auch eben am richtigen Fleck zu stehen, wenn der Ball kommt und Dinge, die einstudiert sind, dann auch umzusetzen. Und dann natürlich auch mit dem Kampfgeist, den du bei Rami Benzebaini ja schon herausgehoben hast, den hat Stefan Leiner auch. Sicherlich ist Benzebaini der komplettere Spieler, der technisch versiertere Spieler, der insgesamt, ich wundere mich immer, dass Benzebaini gar nicht bei den großen Vereinen so auf der Liste ist, zumindest offiziell oder in der Öffentlichkeit, weil das ist eigentlich ein Spieler, den würde ich mir als ersten tatsächlich auch holen aus Gladbach, wenn ich einen brauchen würde. Aber wir wollen natürlich auch keinen hier irgendwie auf die Fährte setzen. Aber Stefan Leiner ist für mich einer, der jetzt gerade in dieser Zeit, wo es ja auch darum geht, nochmal so diesen letzten Wochen mit Marco Rose in dessen Stil da umzusetzen, einfach der das transportiert. Und Spieler wie er stehen natürlich gerade, wenn es drauf ankommt, zu kämpfen. Borussia muss jetzt um diese kleine Europa-Chance richtig kämpfen. Da sind natürlich solche Spieler prädestiniert.
Ja, jetzt haben wir weniger die fußballerische Finesse in den Mittelpunkt gerückt, aber eher auch andere Qualitäten, die dann so typische auch Endspurt-Qualitäten in der Bundesliga sind, in der sogenannten Crunch-Time der Saison. Und ich finde, einer, der so den Übergang bildet, ist Marcus Thuram, der natürlich auch für diesen Willen steht, für diese Gier aufs Tore schießen. War gar nicht direkt an dem Tor beteiligt, also hat keinen Scorerpunkt gesammelt auf Schalke, war aber für mich trotzdem der beste Mann, weil da einfach wieder dieser Zug drin war in seinem Spiel, diese Dynamik, die man schon ein paar Wochen, fast Monate nicht unbedingt gesehen hatte. Er ist ja nach seiner langen Sperre sehr gut wieder zurückgekommen mit dem Tor gegen Dortmund. Zwar war ein Kopfballtor nach einer Ecke, aber gerade jetzt diese Szene vor dem 1-0, wie er da in den Strafraum kurvt, wie so ein Matchbox-Auto in der Steilkurve, das ist einfach das, was gefehlt hat, was natürlich Momente sind, die genauso effektiv sind wie ein Traumpass von Florian Neuhaus an 3 Abwehrspielern vorbei, weil sie auch einfach Lücken aufreißen und auch regelrecht Mauern aufbrechen können. Und ich finde, da sah man in Manchester schon ein bisschen was von Thuram, war natürlich schwieriger als auf Schalke. Aber gerade jetzt, wo dann auch keine englischen Wochen mehr da sind, er ja fit zu sein scheint und jetzt dann in diese Form kommt, ist auch nicht auf Länderspielreise, kann sich also ein bisschen ausruhen und irgendwie noch an anderen Dingen mal arbeiten in der Länderspielpause. Also für mich auch einer der Hoffnungsträger für den Endspurt. Hast du noch einen oder ist die Liste zu Ende?
Ja, also ich glaube, man muss ja immer wieder doch Nico Elvedi und auch Matthias Ginter nennen, die zwar immer wieder auch ihre Aktien in Gegentoren haben, aber insgesamt finde ich einfach ein sehr gut harmonierendes Innenverteidiger-Duo sind und da eigentlich über die Saison trotz der gestiegenen Gegentorzahl, die für mich ja doch mehr mit dem gesamtmannschaftlichen Verteidigen zu tun hat, in dem Fall Borussias, eigentlich eine ordentliche Saison spielen. Und Nico Elvedi hat jetzt sein Tor gemacht, den Kopfball, gut, mit dankbarer Unterstützung des Schalker Torwart sicherlich, aber er hat sein Tor gemacht und auch Matthias Ginter hat ja immer wieder Szenen, wo er das Spiel von hinten aus ankurbelt mit seinen weiten Pässen. Also ich glaube, wenn da jetzt wieder eine gewisse Sicherheit in die Systematik reinkommt, auch bei Standards zum Beispiel, wo ja beide immer mit vorne sind, dann können beide jetzt gerade in der Schlussphase nochmal ganz wichtige Spieler werden. Gerade in den Spielen auch gegen Freiburg, wo es möglicherweise auf diese Situation, Standardsituation ankommt, glaube ich, dass Ginter und Elvedi da noch eine gewisse Rolle spielen könnten, sowohl defensiv als auch offensiv.
Parallel, während du sprachst, nicht weil ich unhöflich bin, sondern weil ich was nachgucken wollte, habe ich mein Handy aufgemacht und da poppte mir ein Tweet der Sportschau entgegen, Nico Elvedi in der Elf des Tages als zentraler Verteidiger. Also stützt das auf jeden Fall deine These und meine Unhöflichkeit hat dir geholfen, sie zu stützen. Schließen wir den Hoffnungsträger-Block ab und wie leitet man jetzt über zur Situation von Marco Rose? Elegant. Das ist die...
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt von Hoffnungsträger reden, werden uns die Fans wahrscheinlich bombardieren mit freundlichen Mails. Aber er ist nun mal da, er ist Trainer und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, oder?
Genau das wollte ich gerade sagen. Schalke kam genau zur richtigen Zeit für Borussia. Schalke kam aber vielleicht auch zur richtigen Zeit für Marco Rose. Gar nicht mal unbedingt wegen dieser Freistellungsthematik, weil das ja dann auch vielleicht eher eine Sache ist, auf Analysen unsererseits basiert oder natürlich Forderungen der Fans sind und so weiter. Und da spielt ganz viel rein. Aber Max Eberl hat ja schon recht wenig Luft an das Thema gelassen. Ne? Wir haben es vor einer Woche im Podcast mal gesagt, der hat die Tür zugemacht, aber halt nicht abgeschlossen und den Schlüssel nicht im Meer versenkt. So war es. Er lag noch irgendwo rum, aber es war nicht so wahrscheinlich, dass er sie aufmacht. Und jetzt kann man schon sagen, nachdem dieses Spiel gewonnen ist, also ja, was sollte jetzt großartig passieren? Ich meine, selbst wenn man jetzt die nächsten drei Spiele wieder verliert, wird Europa ja auch nicht 19 Punkte danach weg sein, sondern immer noch die 6, wo man sagen kann, naja, auch mit diesem Trainer könnte man das erreichen. Also ja, jeder, der das anders sieht, muss sich da wahrscheinlich auch jetzt mit abfinden, so kann man es nennen. Marco Rose wird zu, ich weiß es nicht, sagen wir 90-95% diese Saison als Trainer von Borussia Mönchengladbach beenden. Und ich habe es am Montag auch mal so geschrieben, bei allem Interesse, was er natürlich für seinen Verein, seinen jetzigen haben kann, geht es ja, also ist er allein sein Eigeninteresse am Gladbacher Erfolg so groß, dass man ihm da zutrauen muss, da wirklich auch alles für zu geben. Denn es geht ja nicht nur darum, seiner Gladbacher Zeit eine ordentliche Note am Ende zu verleihen, indem er vielleicht noch Europa schafft oder irgendwie bis zum Ende drum rumspielt, wie auch immer, sondern es würde ihm ja auch den Start in Dortmund erleichtern, wenn er nicht als wirklich beschädigter Trainer, der, weiß ich nicht, mit Gladbach auf Platz 10 endet, nach Dortmund wechselt. Also ja, sollte es genügend Motive und Motivation für ihn ja auch geben.
Ja, und ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass Marco Rose Fußballtrainer ist. Und das hat er ja auch nochmal ganz klar gesagt, dass jeder Fußballtrainer alles dafür tut. Und ich glaube, wer das so nicht sieht, der kennt Fußball einfach nicht und der kennt auch keinen Sportsgeist und all diese Dinge, dass jeder Trainer alles dafür tun wird, erfolgreich zu sein. Marco Rose ist, und das ist ja auch einer der Vorwürfe, den eben die Gladbach-Fans letzten Endes mal karriereorientiert. Du hast es ganz richtig gesagt. Und zu dieser Karriereorientiertheit gehört natürlich auch, dass man einfach Erfolg haben will. Und er ist nicht nach Gladbach gekommen, um hier möglicherweise 100 Jahre zu bleiben. Das ist jetzt klar. Aber er ist hier auch nicht hingekommen, um hier möglichst viele Spiele zu verlieren. Sondern er sagt es ja immer, er will Fußballspiele gewinnen. Und das hatten wir auch gleich, nachdem verkündet worden war, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund gehen wird, in unserer Analyse mit drin, dass er einfach ein erfolgsorientierter Mensch ist und alles dafür tun wird, Erfolg zu haben. Und ich glaube, man hat auch deutlich gesehen, wie ihn diese Niederlagenserie mitgenommen hat. Er war zwar früher mal bei Lokomotive Leipzig auch in schwierigeren Situationen unterwegs, aber als Trainer in der österreichischen und der deutschen Bundesliga war er bis dahin eigentlich immer erfolgreich und kannte solche Geschichten nicht, dass dann auch der Wind so stark ins Gesicht weht. Also das hat ihn schon mitgenommen, fand ich, und entsprechend erleichtert wirkt er jetzt auch. Und ja, es geht für ihn einfach darum zu zeigen, dass er ein guter Trainer ist. Er hat ja jetzt richtig einstecken müssen, auch von vielen Experten, Dietmar Hamann zum Beispiel. Und ich glaube, Marco Rose hat dann einfach auch den Ehrgeiz, es allen zu zeigen. Und davon wird dann am langen Ende auch die Gladbacher Mannschaft profitieren.
Ja, das denke ich auch. Und es ging ja häufiger auch jetzt in den vergangenen Wochen, also es war ja zweigeteilt. Es ging natürlich viel um das Sportliche, was sich wie entwickelt hat in den vergangenen Monaten. Aber auch mal darauf hingewiesen, dass ja es gar nicht primär um diese 7 Niederlagen ging, sondern ja auch um eine Phase, die jetzt schon ja, mehr als 20 Spiele eigentlich zwischen den beiden Schalke-Spielen andauert, wo man wirklich nur einen Punkt im Schnitt geholt hat, was ja eher Richtung Abstiegskampf geht. Da war ein harter Gegner dabei, aber es war auch ein Pokalspiel in Elversberg dabei, deswegen kann man das schon aufheben und Borussia hat ja nun auch gegen Top-Mannschaften in der Bundesliga gewonnen, deswegen muss man jetzt auch nicht Man City und Real immer so auf den fußballerischen Olymp heben. Naja, und dann ging es halt um diese Dynamik, die in die Sache reinkam, wo es gar nicht darum ging, dass das jemand absichtlich verursacht hat, sondern weil sie sich ja oft gar nicht vermeiden lässt im Fußball, dass dann doch eine gewisse Unzufriedenheit bei Spielern da ist, dass der Trainer jetzt nicht die komplette Kabine verloren hat, aber dass halt so ein, ja, so ein latenter Schleier über allem ist, der dann vielleicht Erfolge oder Erfolge verhindert oder das Erfolgspotenzial mindert. Darum ging es ja. Es ist jetzt noch nicht alles gebannt. Ob das jetzt wirklich die Wende war, das werden wir sehen. Aber ja, beim Thema Marco Rose muss man sagen, da ist jetzt diese Dynamik in Richtung Endspiel, Ultimatum, das natürlich keiner ausgesprochen hat, klar, und so weiter. Sowas ist jetzt erstmal weg. Und ich glaube, ja, deswegen geht es jetzt einfach weiter gegen Freiburg. Und über dieses Thema werden wir dann im nächsten Podcast wahrscheinlich nicht reden.
Das denke ich auch nicht, denn ja, was soll man sagen? Max Eberl hat sich ganz einfach frühzeitig festgelegt. Marco Rose hat auch ausgeschlossen. Das war ja dann auch nochmal ganz klar nach den Spielen Manchester und Augsburg kommuniziert worden, dass er nicht zurücktreten wird. Klar, die Fans haben sich teilen ja auch da wirklich sehr explizit geäußert und vielleicht teilweise auch ein bisschen reingesteigert in die Thematik. Ich kann es verstehen, klar, das ist alles sehr emotional. All diejenigen, die Marco Rose nicht, die Entlassung gewünscht haben, sind dann natürlich auch gleich zu Feindbildern gestempelt. Das ist auch ein typischer Reflex heutzutage, gerade in den sozialen Netzwerken. Bist du nicht meiner Meinung, dann bist du lächerlich oder irgend solche Dinge. Das ist ein bisschen schade, dass das dann auch alles von diesem von dir gesagten Schleier da überzogen wird. Ja, also ich glaube einfach die schlimmere Erkenntnis dieser ganzen Saison ist, dass es eben allgemein nicht mehr so gut ist wie in der Saison vorher. Dass natürlich vergangene Saison die Ergebnisse wesentlich mehr da waren, möglicherweise auch das Spiel der Gladbacher ein bisschen besser war. All diese Dinge sind ja dann eine gesamtsaisonale Geschichte und die Gladbacher sind ja nicht Neunter, weil Marco Rose vor ein paar Spielen gesagt hat. Das trägt damit bei, aber es fehlte natürlich vorher auch die Qualität und Stabilität, diese ganze Geschichte auszuhalten. Und das ist ja eigentlich das, was in dieser Saison das Thema ist. Jetzt gibt es noch die letzten Wochen der Saison und da kann man ja auch noch einiges gerade rücken.
Gut, das ist gut zusammengefasst. Dann beenden wir diesen Block. Und ich habe parallel in meiner linken Hand hier schon mein Handy und schaue auf die Bundesliga-Tabelle. Da hat sich ja tabellarisch recht wenig geändert, auch für Borussia. Borussia ist immer noch Zehnter, hat aber zum ersten Mal seit dem 22. Januar 3 Punkte dazu bekommen. Steht jetzt bei 36, ist punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der verloren hat. 0-4 in München, trotz Überzahl, aber halt auch wegen Robert Lewandowski. Aber das ist ein Thema, mit dem Borussia nichts zu tun hat. Der SC Freiburg hat gewonnen und dann haben Union Berlin und Bayer Leverkusen verloren, sodass der Rückstand auf Platz 7, den vielleicht Conference League Platz nur noch 2 Punkte Rückstand beträgt. Platz 6, was mindestens die Conference League wäre, wenn zum Beispiel Werder Bremen den Pokal gewinnt, ist 4 Punkte weg, aber es könnte ja je nachdem auch der Europa-League-Platz sein. Und wenn man sich das so anschaut, hinter Borussia, Hoffenheim, Bremen 6 Punkte weg, also Platz 10, also die geringste Zweistelligkeit ist gerade sehr, sehr sicher. Platz 5 ist 7 Punkte weg, also es sieht gerade aus nach einem Vierkampf um Platz 7 mit vielleicht Optionen, da noch Leverkusen reinzuziehen, die 3-0 oder 0-3 bei Hertha BSC verloren haben. Wie würdest du dieses Bild deuten, das wir gerade sehen in der Tabelle?
Ja, also Gladbach ist auf jeden Fall da noch mit drin. Was man sagen muss, das grundsätzliche Saisonziel, die Champions League, die muss man abhaken. Das heißt also, da muss man dann auch sagen, das Ziel wurde verpasst. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Europa noch da. Und Max Eberl hat das ja jetzt auch in der vergangenen Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel nochmal klar gesagt, dass jedes Europa-Thema, wir hatten das ja auch schon zuvor im Podcast mal angesprochen, dass jedes Europa-Thema für Gladbach interessant ist. Also die Max-Kruse-Nummer mit Conference League habe ich keinen Bock drauf. Die hat Eberl so nicht bestätigt, sondern gesagt, ich habe Bock auf Europa und jedes Europa ist für Gladbach gut. Also zumindest das offizielle Testspiele, jetzt meint er wohl nicht, wenn man dann mal in Venlo oder so ein Testspiel macht. Aber wie gesagt, Europapokalwettbewerb ist Europapokalwettbewerb. Natürlich Champions League kostet richtig Geld, dass man die Teilnahme nicht hat. Aber ja, Gladbach kämpft drum. Gladbach ist im Trieb und ist auch vor allen Dingen auch so weit gar nicht weg. Bayer Leverkusen zeugt ja auch gerade nicht von größter Stabilität im Moment. Und von daher ja, würde ich sagen, das, was wir auch schon im Podcast gesagt haben, dass dieser sechste, siebte Platz für Gladbach noch absolut im holbaren Bereich ist, wenn es denn tatsächlich so war, dass dieses Schalke-Spiel eine Wende war. Und da bin ich bei Stefan Leiner. Ein Sieg ist nett, aber bringt ja nichts, also Serie muss her. Und gibt sie jetzt?
Ja, einmal ist keinmal, ne?
Genau.
Ja, das nächste Spiel gibt ja schon ziemlich deutliche Antworten, denn der SC Freiburg kommt in den Borussia Park, was ja quasi als Gegensatz zu Reise nach Freiburg für Borussia immer deutlich erfreulicher ist. Mit einem Sieg könnte man Freiburg überholen oder würde Freiburg überholen, wäre dann auch zurück in der Einstelligkeit definitiv. Union Berlin spielt das Derby gegen die wiedererstarkte Hertha. Und ja, je nachdem, wie sich die Dinge da so entwickeln, könnte man also schon mit einem Sieg sogar Siebter sein nach dem nächsten Spieltag, nach dem Osterwochenende. Ja, und es kann natürlich eigentlich auch nichts anderes geben, als genau so aus dieser Länderspielpause zu kommen, mit einem Sieg gegen Freiburg. Nicht direkt wieder irgendwelche Fragen aufkommen lassen, sondern, naja, zwei ist jetzt noch keine Serie, aber zwei ist so der Beginn eines kleinen Seriechen. Und dann kann man mal weiter drauf aufbauen, denn dann geht's ja auch nach Berlin zu besagten Hertha. Dann kommt Eintracht Frankfurt, neben den Bayern der einzige Gegner da aus den Top 6 oben, den es noch gibt. Also Gladbach hat ja auch noch alleine 5 Gegner. Hoffenheim, Bremen, Hertha, Bielefeld, Stuttgart ist 9. Ja, hat aber noch 5 Gegner, die noch 6 Gegner, die hinter Platz 7 stehen. So wollte ich es ausdrücken. Also ja, bietet das Restprogramm ja auch noch ein bisschen Hoffnung für Borussia.
Ja, definitiv. Wir hatten ja auch da schon mal so ein bisschen durchgerechnet. Ich habe hier gerade meine Liste mal wieder rausgekramt. Da stehe ich im Moment bei -3, weil ich hatte tatsächlich mit einem Auswärtssieg in Augsburg gerechnet, habe aber da nur ein Unentschieden zu Hause gegen Freiburg eingepreist, wie man Neudeutsch so schön sagt. Und ja, wenn Gladbach jetzt einen Heimsieg gegen Freiburg dann schaffen würde, dann wäre man, was meine Rechnung angeht, weitgehend im Soll. 18 bis 20 Punkte hatte ich und das sollte ja dann Platz 6, Platz 7, je nachdem, wie die anderen sich so verausgaben, da dann auch noch mal hinkommen. Und ja, ich glaube, es wird einfach ein ganz spannendes Rennen bis zum Ende, wenn die Gladbacher jetzt eine annähernde Stabilität wieder hinbekommen und tatsächlich aus diesem Schalke-Spiel nicht nur ein Ende der Serie, sondern die Wende zum Besseren machen, zum Guten will ich jetzt noch nicht mal sagen, sondern zum Besseren, dann könnte da noch was drin sein, weil ich glaube, jetzt gerade die Endphase der Saison wird noch die ein oder andere Überraschung parat haben. Ich meine, zum Beispiel Hoffenheim wird noch ein Gegner sein, das im Moment Riesenprobleme hat. Werder Bremen ist auch sehr wankelmütig. Zu Hause gegen den VfB Stuttgart, das sind einfach Spiele in Aufsteiger, da sollte man punkten. Zu Hause gegen Freiburg, vergangene Saison, dieses 4-2, eins der Lieblingsspiele von Marco Rose und ich glaube auch wirklich eins der unterhaltsamsten Spiele. Weil beide Mannschaften dazu beigetragen haben. Und dann natürlich das Spiel beim FC Bayern als, ja, das muss man sagen, Bonusspiel. Aber auch da hat Gladbach ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder überrascht. Also wir wollen jetzt nicht hier den großen Positivbär raushängen lassen. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht total schwarz sehen, sondern einfach mal dieses Freiburg-Spiel wird für mich tatsächlich ein absoluter Wegweiser sein, wie wichtig und wie gut dieser Schalke-Sieg wirklich getan hat.
Ich sage, ich bin die ganze Zeit so unhöflich heute und suche Sachen auf dem Handy. Ich habe nämlich schon mal gleich die Liste der Länderspiele der Borussen rausgesucht. Aber zum Abschluss dieses Blogs die Frage, wir haben zum Ende der Hinrunde, ich weiß nicht, drei Spiele vor dem Ende der Hinrunde. Borussia hatte 21 Punkte. Da haben wir das Projekt 30 ausgerufen, weil wir gesagt haben, 30 Punkte, das wäre so Champions-League-Kurs, wäre es damals auch gewesen. 28 wurden es. Das war für die Hinrunde, die ja auch nicht unproblematisch war, in einigen Phasen dann in Ordnung. Jetzt hat Borussia 36 Punkte, sind noch 8 Spiele. Das Projekt 2x30, sprich 60 Punkte, ist theoretisch noch möglich, aber wir wollen es jetzt nicht hinsetzen und 8 Siege fordern. Aber was sonst? Projekt 50 müsste es ja schon sein. Das wären dann 14 Punkte. Man könnte auch sagen, Projekt noch 5 Siege. Das könnten diese 8 Spiele auch hergeben, was, ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, was du da auf deiner Liste stehen hast, aber so in der Größenordnung muss man sich am Ende auch bewegen, oder? Wenn man darüber spricht, was Borussia da noch hinlegen sollte, um die Saison zu einem versöhnlichen Ende zu führen.
Ja, definitiv. Wir hatten ja schon mal die Martin-Stranzl-Rechnung angesprochen. Der hatte vor einigen Jahren mal die 25 Punkte pro Halbserie definiert als Ziel für Borussia Mönchengladbach, was dann im 50er-Bereich liegt und dann am unteren Zipfel Europas sozusagen stattfindet, je nachdem. Und da aus diesem 50er-Modus sollte Borussia dann ja entwachsen sein. Wir hatten für die vergangene Saison den Schnitt von 60 Punkten aus den letzten beiden Spielzeiten. Von daher, irgendwo dazwischen sollte es dann schon ankommen. Und wenn ich dann meine vom Augsburg-Spiel hochgerechneten 18 bis 20 Punkte nehme, dann kommt man eben auch dahin. Irgendwas, also wenn man jetzt beispielsweise noch 17 Punkte holt, dann würde man ja so in den 53er-Bereich kommen. Und ja, damit hat man dann einfach die Chance, irgendein Europa zu erreichen. Und ist natürlich, das klar, abhängig auch von der Entwicklung bei anderen Clubs. Aber ich glaube, insgesamt sieht man gerade in dem Bereich der Tabelle auch, dass die Stabilität nicht wirklich da ist. Also von daher nicht nur bei Gladbach. Und wenn Gladbach jetzt eben wieder ein bisschen stabiler wird, und wir erinnern uns, vergangene Saison, der Schlussspurt war dann ja auch stabil, und dann hat man einfach am vorletzten Spieltag, Leverkusen verlor in Berlin, Gladbach gewann in Paderborn, dann das Ding zu seinen Gunsten gedreht. Und auch wenn, wie gesagt, einige Fans die Saison ja schon abgehakt haben, nicht mehr verfolgen, der Stecker gezogen ist und man sowieso nichts Positives mehr sehen kann, wollen wir doch mal sagen, also ich hätte schon noch Lust auf einen schönen Endspurt und ein paar gute Fußballspiele, ganz egal, wie man das dann sehen will, weil dafür guckt man dann ja am Ende auch die Spiele und ja, gucken wir mal. Also ich sag, die Conference League oder die Europa League ist noch möglich und dafür muss Gladbach dann eben jetzt die Kurve bekommen haben.
Es ist ja nicht so, dass Borussia immer nur einstellig war nach 2011, sondern sie hatte ja theoretisch am letzten Spieltag auch immer die Chance, noch europäisch zu werden. Das muss also jetzt auch das Ziel sein. Also wir haben gesagt, Freiburg und Stuttgart hat man noch im direkten Duell. Da kann man also aus eigener Kraft, wie man so schön sagt, vorbeiziehen. Und was Union angeht, haben die auch einfach noch ein hammermäßiges Programm. Die spielen jetzt gegen Hertha, dann fahren sie zu den Bayern, dann kommt Stuttgart, dann geht's nach Dortmund, dann ist Bremen schon das einfachste Spiel und dann kommen noch Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig zum Ende. Deswegen spricht das auch dafür, dass Union Berlin vielleicht nicht 15 Punkte holt im Endspurt der Saison und dementsprechend, ja, diese Kategorie, diese Größenordnung, die wir gerade benannt haben, Gladbach dann auf Platz 7 bringen könnte. Und wir sagen ja beide, Europa ist immer gut. Und haben wir auch schon oft thematisiert, den Max Kruse, den wird und darf man in Gladbach nicht machen. Ich finde es auch immer noch wahnsinnig, wie er sich da geäußert hat. Also als Spieler von Union Berlin zu sagen, auf den Wettbewerb habe ich gar keinen Bock. Glaube, das könnte ihm dann auch noch um die Ohren fliegen irgendwann, wobei ich mir bei Union nicht so sicher bin, ob man da nicht tatsächlich sogar allgemein so denkt und sagt, mit so einem Quatsch machen wir nicht mit, weil wir uns ja gerne auch mal als etwas anderer Bundesligist gerieren, was oft auch stimmt, aber ja auch viele stört. Aber das Fass machen wir jetzt am besten gar nicht groß auf. Nur ich glaube, wir sind uns einig, dass das schon eine merkwürdige Aussage von Max Kruse war.
Ja, und vor allen Dingen finde ich einfach gar nicht einem Sportler entsprechend, wie eben schon gesagt. Man will ja immer das Optimum erreichen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da in Köpenick andere Regelungen getroffen hat, was auch den Erfolg angeht. Sicherlich hat Union Berlin grundsätzlich eine völlig andere Ausrichtung als Borussia Mönchengladbach. Borussia gehört nun mal zu den Top-Teams der Liga und hat im Moment eine Schwächephase. Und Union Berlin ist ja dann doch eher ein Club, den man, sagen wir mal, immer so ein bisschen auf der Kante sehen muss und der im Moment einfach eine großartige Saison spielt für seine Verhältnisse und vielleicht sogar auch über den Verhältnissen gerade unterwegs ist. Deswegen sage ich, da wird vieles richtig gemacht da in der alten Försterei, aber solche Aussagen finde ich auch sehr seltsam und gut. Aber wir wissen natürlich auch, Max Kruse ist halt auch ein spezieller Typ und darum darf man das wahrscheinlich auch nicht auf die Goldwaage legen. Ich vermute mal, dass der ein oder andere beispielsweise der Torwart Lute oder solche Kollegen von Kruse das dann doch etwas anders sehen, weil die dann auch, glaube ich, sehr froh und glücklich wären, wenn sie mal internationale Spiele erleben dürften. Von daher, ja, und was Gladbach angeht, wie gesagt, also Europa muss das Ziel sein. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft sich diesbezüglich genau einschwören wird und nochmal Champions League verpasst, das ganz große Ziel verpasst. Grundsätzlich war das Ziel, hat Marco Rose auch ausgegeben. Jetzt geht es darum, man kann sagen, das noch das Beste rauszuholen oder einfach den größeren Schaden zu vermeiden, wie man es dann sehen will, halb voll, halb leer. Aber ich würde die Überschrift für den Rest der Saison als Europa-Endspurt nehmen.
Der berühmte EE, der Europa-Endspurt. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort für diesen Blog. Und wir kommen zum letzten, über den wir heute sprechen wollen. Länderspielpause ist und hat begonnen. Mal wieder eine besondere, denn es stehen 3 Länderspiele an. Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, die gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien in der WM-Qualifikation steht. Es beginnt tatsächlich die Qualifikation für das Turnier in Katar. Ende 2022, 10 Borussen sind nominiert. 3 für Deutschland, 4 für die Schweiz, 2 für Österreich und Rami Benzibaini für Algerien. Ist ja die alte Leier, nachdem man dann so ein Spiel gewonnen hat, wie auf Schalke eine Krise beendet hat und irgendwie gerne eigentlich weitermachen würde. Kommt Borussia das jetzt gelegen mit der Länderspielpause oder stört sie eher ein wenig?
Gut, das ist natürlich die ewige Debatte des Fußballs. Kommt eine Unterbrechung zur falschen Zeit. Wenn gegen Freiburg gewonnen wird, dann kamen sie zur richtigen Zeit. Und wenn verloren wird, kamen sie zur falschen Zeit. Die Spieler bleiben ja sozusagen im Modus. Du hast schon gesagt, 10 Borussen. Übrigens interessant, ich habe mir das gerade mal aufgeschrieben, 3-4-2-1. Fast ein Spielsystem an Spielern, die da hingeschickt werden. Der Zahl kann man gut formieren in dem. Und ich glaube einfach, dass für die Spieler solche Länderspielpausen gar nicht, natürlich klar, es ist, die wenigsten Borussen können sich jetzt ausruhen, aber ich glaube, die Spieler, die dann unterwegs sind, also zum einen wird es ja auch durch die von Max Eberl ausgesprochenen Risikogebiete, Verbote für die Spieler, die es dann eben betrifft, wird ja auch nicht jeder jedes Spiel machen. Und ich glaube, es wird generell nicht jeder jedes Spiel machen von den dreien. Von daher gibt es auch gewisse Ruhephasen, aber man bleibt im Rhythmus. Und ich glaube, dass dieses im Rhythmus bleiben dann einfach dazu führt, dass man, wenn das Spiel gegen Freiburg ansteht, nicht viel verloren hat. Und Marco Rose hat vor Ort hier die Möglichkeit, beziehungsweise vor Ort hier haben jetzt auch die Spieler, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen, die Möglichkeit, sich ein bisschen zu zeigen. Denn Rose hat ja auch klar gesagt, es wird nicht mehr viel rotiert werden, sondern es wird jetzt mehr oder weniger auch eine fixe, sagen wir mal, 15 geben von Spielern, die dann eben das Gerüst bilden, um eine gewisse Stabilität zu bekommen. Und ich glaube, dass die Länderspielreisenden dann auch nicht so ausgelaugt zurückkommen werden, wie man es denkt. Natürlich in der Hoffnung, dass es nicht so geht wie bei Rami Benzibaini, der sich dann auf einer solchen Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert hat und dann wochenlang ausfiel. Das wäre dann natürlich sehr schlecht. Deswegen auch der Einschub von Max Eberl oder von Borussia, dass eben nicht jeder überall hinfahren darf. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass diese Pausen am Ende den Spielern den Rhythmus erhalten und sie auch entsprechend bereit sind für das Spiel gegen Freiburg, auch wenn kurz vorher noch gespielt wurde.
Ja, der eine oder andere wird ja auch mit Erfolgserlebnissen zurückkehren. Da bin ich mir jetzt mal sicher. Deutschland, wie gesagt, gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Die Schweiz spielt gegen Bulgarien, Litauen und Finnland. Österreich gegen Schottland, die Färöer, Dänemark, das ist sozusagen schon das Topspiel. Rami Benzibaini hat nur das Quali-Spiel in der Afrika-Cup-Quali gegen Botswana am 29. März. Das könnten die schon qualifizierten Algerier auch schaffen. Von daher, ja, ist diese Luftveränderung vielleicht gar nicht so verkehrt für einige. Der einzige Haken, den ich mal so nennen würde, ist wahrscheinlich, dass die meisten dann auch am Mittwoch vor dem Freiburg-Spiel aktiv sind. Heißt eigentlich nur das Abschlusstraining haben werden gegen Freiburg, aber ja, dann hebt sich vielleicht dieser Luftveränderungseffekt und der Belastungseffekt auf und dann ist es einfach eine ganz normale Voraussetzung, um dieses Spiel gegen Freiburg anzugehen, das dann aber ja, wie gesagt, auch erst in knapp 2 Wochen ist.
So ist es. Also ich glaube auch, dass die Spieler da schon ihr Ding machen werden. Sie sind es ja auch gewöhnt. Ich meine, guck mal auf Matthias Ginter, der ja eigentlich alles spielt. Nico Elvedi spielt auch immer dann, beziehungsweise da ja alle, die jetzt da unterwegs sind, auch zum Stammpersonal Borussias gehören, machen sie eben auch die meisten Spiele. Und Matthias Ginter ist zum Beispiel fast nie verletzt, trotz der vielen Spiele. Also wenn man dann eben professionell und richtig mit dieser ganzen Situation umgeht, dann wird man da auch immer im Bereitschaftsmodus sein. Von daher sage ich mal, das Gute aus den Länderspielen mitnehmen. Ich glaube, dass es immer für alle was Besonderes ist, für ihre Nationen zu spielen. Und es geht ja dann auch um diese WM-Qualifikation. Natürlich Katar, schwieriges Thema, aber es ist trotzdem eine Weltmeisterschaft. Also für alle auch die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich zu empfehlen. Es geht ja dann auch noch um den EM-Kader zum Beispiel im Sommer bei den europäischen Mannschaften. Also von daher einiges auf dem Tapet, und das werden die 10 Gladbach-Spieler, die unterwegs sind. Und das ist ja für Gladbach auch eine Auszeichnung. 3 Borussen wieder nominiert in die deutsche Nationalmannschaft. Das finde ich, ist einfach das, was man mitnehmen muss, trotz der Schwächephase. Neuhaus, Hofmann und Matthias Ginter dabei. Und das zeigt also, dass Joachim Löw da auch eine nachhaltige Qualität bei den Borussen sieht, oder?
Ja, das ist schon nicht so verkehrt. Das ist ungefähr wie mit Europa. Borussia Mönchengladbach darf sich auch nicht wirklich beschweren, wenn dann Spieler für die Nationalmannschaft nominiert werden. Denn das ist, wie du es gesagt hast, in erster Linie eine Auszeichnung. So, jetzt sind wir thematisch auch schön in die Länderspielpause geslidet, wie man so schön sagt, vom Schalke-Spiel rein in diese Pause. Ja, nach einer intensiven Phase, muss man sagen. Das spürt man auch als Berichterstatter geradezu. Also erstmal, weil es viele Spiele waren und dann viel los. Wir werden uns natürlich auch in der Länderspielpause melden bei euch. Und zwar dann mal wieder mit einer monothematischen Ausgabe. Mehr verraten wir mal noch nicht. Aber wir wollen vielleicht nochmal aufrufen, uns eine Mail zu schicken. Postkarten immer noch schwierig, weil die Redaktion im Lockdown sozusagen zu ist. Willst du mal die E-Mail-Adresse verkünden, oder?
Ja, ich glaube, dass du das so hervorragend machst. Ich beschränke mich lieber auf darauf, den Leuten zu sagen, schreibt ruhig, gebt uns Anregungen, sagt uns, was euch stört. An Borussia, vielleicht auch am Podcast, oder was ihr gut findet. Wir haben viele nette Zuschriften auch immer wieder bekommen, die sagen, dass das, was wir hier von uns geben, was wir hier besprechen, was im Podcast so thematisiert wird, dass das gut bei den Leuten ankommt. Vielen Dank dafür. Also das macht natürlich uns auch immer Spaß, mal was Positives zu lesen.
So ist es. Und dann kommt sie also nun, die ominöse E-Mail-Adresse. Sie lautet fohlenfutter@rheinische-post.de. fohlenfutter@rheinische-post.de. Wir freuen uns, das hat Carsten ja klar gemacht, auch wenn er die Adresse nicht gerne verkündet, freut er sich auch, wenn er uns das schreibt. Gerne auch mal mit, da wir ja jetzt nächste Woche auch mal so eine monothematische Sendung einschicken. Wir hatten vor einer Woche den Mats Beckmann von Create Football da, der sehr interessant mit uns über mögliche Transferziele von Borussia gesprochen hat. Wir hatten die Sendung mit Ruhl Brauers, also ja, gehen wir da auch ja mal durchaus andere Wege weg vom reinen Tagesgeschäft. Vielleicht habt ihr da auch Wünsche für Gäste, für Themen. Wir haben schon mal letztes Jahr unsere Top 5 Borussia-Tore sehr blumig dargestellt. Natürlich ohne Video immer schwierig, aber ich glaube, das war auch eine ganz nette Sache. Vielleicht habt ihr da noch Ideen, Wünsche. Immer her damit. Und in dem Sinne, Carsten, würde ich sagen, klappen wir das Laptop zu. Und beenden diese Folge. Ja, in dem Sinne, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube nichts, ne?
Doch, ein sportverbundenes Vergnügen, auch ohne Fußball, ohne Borussia-Spiel in dieser Woche.
Genau, Fußball gibt's, kein Borussia, aber Borussen auf Länderspielreise, das schauen wir uns natürlich auch an. Alles dazu bei RP Online, rponline.de/Borussia. Da findet ihr unser gesamtes Programm, auch unser Plus-Angebot mit exklusiven Interviews, tiefgehenden Analysen, Kommentaren und so weiter. Also ich würde schon sagen, alles, was das Herz so begehrt. In dem Sinne, eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dann.
Tschüss.